Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Forum im RBB 24 Inforadio mit Ausschnitten aus der Neu-Hardenberger Rede und mit der anschließenden leicht gekürzten Diskussion, die beide am 27. November 2022 in der Schinkelkirche des ostbrandenburgischen Ortes aufgezeichnet wurden. Mein Name ist Harald Asel. Die Stiftung Schloss Neu-Hardenberg hatte diesmal Christoph Stölzel gebeten, seine Gedanken zum Thema Reform vorzustellen. Anlass ist der 200. Todestag von Karl August von Hardenberg, der, wie der Name schon sagt, genau an diesem Ort gelebt hatte. Danach diskutierten die Publizisten Basil Kersky und Pascal Ueck mit Christoph Stölzel und dem früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin über Stillstand im Reformstau, blockiert sich die Demokratie selbst. Doch zunächst einige Ausschnitte aus der Rede. Christoph Stölzel, Historiker, Museumsmann, Kulturmanager und Politiker, sagte zu Beginn:
Reform und Hardenberg, das ist im deutschen Bildungsgedächtnis so etwas wie ein Reim. Reform, da assoziieren wir weise Menschenfreunde, die für ihr Volk das Beste wollen. Wir denken an friedliche Evolution statt an lärmende Revolution. Weil ich ein Historiker bin, werden wir auch Ausflüge in das Gestern und Vorgestern unternehmen. Man stößt dabei auf erstaunliche Parallelen. So weltentfernen Monarchien von demokratischen Republiken und feudale Agrarverfassungen von der sozialen Marktwirtschaft entfernt sind. Und man lernt viel über tief sitzende Verhaltensmuster des Menschen. Der Kern unseres Umgehens mit der Welt ist erstaunlich beständig. Zwischen Beharrungsinstinkten und Offenheit für das Neue schwanken wir hin und her.
Für Preußen werden beim Rundgang durch die Reformgeschichte vor allem die von Stein und Hardenberg erinnert, nach 1806, also nach der tiefsten Krise der Staatlichkeit des Landes infolge der napoleonischen Siege in Europa. Das Vorbild aber liefert Frankreich. Christoph Stölzel:
Reform als Daueraufgabe für die Herrschenden, das galt den französischen Aufklärern als selbstverständlich. Zu einem geschlossenen System verdichtete sich die Reformidee bei dem Philosophen und Mathematiker Marquis de Condorcet. In seinem in der Revolutionszeit geschnürten Reformpaket sind schon fast alle Leitmotive der nächsten 200 Jahre enthalten. Bildung für alle, ohne soziale Barrieren, lebenslanges Lernen durch Erwachsenenbildung, Verwirklichung der Gleichheit durch gleiche Bildungschancen, Demokratie als eine Sache von gleich Informierten und Gebildeten, Frauenwahlrecht, Gleichberechtigung von Menschen aller Hautfarben und als Krönung Gleichberechtigung der Nationen auf der Welt. Freier Handel, eine Industrie ohne Fesseln, gerechte Steuern, einfache Zivilgesetze, humane Strafgesetze.
Allerdings, so wird bald klar, Reformen können stecken bleiben oder sich erfolgreich weiterentwickeln. Stecken geblieben sind sie etwa in Österreich, wo der aufklärerische Kaiser Josef II. In einer Regelungswut rund 6000 neue Gesetze beschloss. Reformen und Reformer brauchen Sympathien, stellt Stölzel fest. Wenn sie blind sind für die Macht der Emotionen, ist es um sie geschehen. Warum nun aber waren die Reformen des französischen Kaisers Napoleon dauerhafter?
Ihre rasche Verbreitung war zunächst kein Wunder angesichts der unbeschränkten militärischen Herrschaft Frankreichs über fast ganz Europa. Aber auch nach dem Sturz des Empereurs wirkten die Reformen weiter. Sie waren einfach und einleuchtend formuliert. Ich habe nachgeschaut, der Code Napoléon Civil hat nur 2000, nicht 8000 Paragraphen. Sie hatten sich sofort bewährt. Sie boten der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft ein Spielfeld und Spielregeln, in denen sich jedenfalls die ökonomischen Interessen und die Bildungs-, Entfaltungs- und Aufstiegsträume mehrerer Generationen ausleben konnten. Das Exempel dieser Reformen zeugt, dass diese umso erfolgreicher sind, je mehr Leistungen sie für das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl liefern.
Für Deutschland hatten die Stein-Hardenbergschen Reformen eine ungeheure wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik erzeugt, nicht zuletzt mit der kommunalen Selbstverwaltung, durch die in Städten und Gemeinden politische Willensbildung eingeübt werden konnte. Aber die Reform blieb stecken. Liegen gebliebene Reformschritte, so Christoph Stölzel, können sich langfristig als fatal, ja verhängnisvoll erweisen. Aus den späteren historischen Epochen möchte ich jetzt nur die frühe Bundesrepublik herausstellen, die heute oft nicht als Reformzeit wahrgenommen wird.
Die positive Wirtschaftsentwicklung machte den breiten Ausbau der staatlichen Für- und Vorsorge möglich. Ich nenne nur ein paar große Stationen. Das Heimkehrergesetz von 1950, den Lastenausgleich und das Mutterschutzgesetz 1952, das Kindergeldgesetz 1954, das Honnefer Modell, Vorläufer des heutigen BAföG von 1955, schließlich das Bundessozialhilfegesetz von 1961. Waren all diese Reformen im Konsens der großen politischen Lager beschlossen worden, begleitete die Rentenreform von 1957 heftige Grundsatzkritik. Denn ihr Modell, damit sind wir schon mitten in den Fragen von heute, denn ihr Modell setzte die Ewigkeit der demografischen und konjunkturellen Entwicklung voraus. Der bangen Frage Ludwig Erhards, was passieren würde, wenn die Deutschen einmal weniger Kinder bekommen würden, entgegnete Konrad Adenauer lakonisch, Kinder kriegen sie immer.
Von den großen Herausforderungen der Gegenwart, die nur durch starke Reformanstrengungen zu meistern sind, seien nur zwei genannt.
Der dramatische demografische Wandel der letzten Jahrzehnte hat die Lebensfähigkeit des deutschen Modells in Frage gestellt. Ohne einschneidende Veränderungen, nennen wir sie ruhig Reformen, einschneidende Veränderungen bei Lebens-, Arbeitszeit, Abgaben, Rechten und Pflichten ist unser Gesellschaftsmodell mittelfristig nicht mehr finanzierbar. Diskutiert wird jedoch immer noch ohne großen Konsens eine kopernikanische Wende im deutschen Staats- und Nationsverständnis. Ein fundamental neues Gesellschaftsbild wie jenes des Marquis de Condorcet, jenes von Stein-Hardenberg oder das des Code Napoleon, in dem jedes Mitglied, ob neu oder alt, gleichberechtigt und gleich erwünscht zur Mitwirkung ist, aber auch, das sage ich mit drei Ausrufezeichen, gleich verpflichtet wird zur Mitarbeit an der gemeinsamen Sozial- und Kulturnation, gibt es, wenn man ehrlich ist, nur in Ansätzen. Die nüchterne Konstatierung, dass nur aktiv betriebene Einwanderung die demografische Lücke füllen könnte, wäre immerhin ein Anfang.
Der Wohlstand in Deutschland beruhte auch auf der Energiesicherheit. Die Gefährdung des Weltklimas durch den ungebremsten Verbrauch fossiler Energie ist heute weitgehend anerkannt. Was aber heißt das für einen notwendigen Reformschub?
Könnte es sein, kann man fragen, dass, wie 1806 die preußische Kriegskatastrophe, heute der Klimaschock eine Generalreform aller Verhältnisse erzwingt? Gemessen am Klima relativieren sich viele andere politische Forderungen. Müssen wir also des Klimas wegen auf all die weniger existenziellen Reformwünsche verzichten, die sich auf den Wunschzetteln der Nachdenklichen in unserem Land angesammelt haben? Krankenhausreform, Pflegereform, Krankenkassenreform, Steuerreform, Wohngeldreform etc. 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 Ich meine im Gegenteil. Unsere historische Revue, die wir vorher an uns passieren haben lassen, lässt vermuten, dass große, auf Anhieb einleuchtende Ideen eine mächtige Umdenkdynamik in Gang setzen können. Es muss aber etwas hinzukommen. Reformen brauchen Mehrheiten. Akzeptiert werden sie dauerhaft nur dann, wenn sie schon in der Gegenwart fassbare Vorteile bringen, seien diese auch nur symbolisch oder emotional.
Zum Auftakt unserer Diskussion zum Thema Reform brachten wir einige Ausschnitte aus der 45-minütigen Neu-Hardenberger Rede von Christoph Stölzel. Anschließend diskutierte er mit dem früheren Bundesumweltminister Jürgen Trittin, der französischen Korrespondentin in Deutschland Pascal Uecke und Basil Kerski, Direktor des Europäischen Zentrums der Solidarność in Danzig. Doch zuvor der Schluss der Rede, die auf ein Zitat des französischen Schriftstellers Francis Picabia zuläuft.
Wenig Prophetie gehört dazu, dass wir am Ende mit unendlich komplexen Zwischenlösungen leben müssen. Bei der Klimareform muss uns noch viel einfallen. Aber wer nicht an sein Glück glaubt, ist schon halb verloren. Die Form unseres Kopfes ist rund, zum Zeichen dafür, dass unser Denken seine Richtung ändern kann. Herzlichen Dank.
Der Kopf ist rund, zum Zeichen dafür, dass unser Denken seine Richtung ändern kann. Um sich den Kopf nicht zu verrenken, würde ich hinzufügen, muss der Körper mitziehen. Und auch das ist oft ein Problem in Reformfragen. Stillstand im Reformstau, blockiert sich die Demokratie selbst. Bei dieser Tour d'Horizon waren ja doch ganz verschiedene Dinge mit dem Begriff Reform verbunden. Ist das vielleicht manchmal das Problem, Jürgen Trittin, dass wir nicht immer wissen, was wir meinen, wenn wir Reform sagen? Ist Reform vielleicht inzwischen zum Teil zu einem leeren Schlagwort verkommen?
Ich glaube, das, was man hier an den Stein-Hardenbergschen Reformen sehen kann und den Beispielen, die Christoph Stölzer genannt hat, zeigt ja eine Grundmuster von Reform, die immer ein Element der Modernisierung hatte und ein Element der gewachsenen Partizipation. Und dieser Begriff der Reform ist in der Folge der späten 80er Jahre umgedeutet worden. Die Reformen, die eine Maggie Thatcher, ein Ronald Reagan in ihren Gesellschaften durchgeführt haben, auch ohne Zweifel modernisierend, aber eben partizipationseinschränkend im Ergebnis, haben den Begriff Reform unpopulär gemacht. Das wäre in den 70er Jahren, als alle davon profitiert haben, gerade die sogenannten bildungsfernen Schichten, viele von uns, ich gehöre auch zu dieser Generation, die ersten, die studiert haben in einer Familie, wären da nie auf die Idee gekommen. Für uns war Reform etwas positiv Besetztes. Und diese sozusagen exkludierende Modernisierung hat natürlich langfristig auch Konsequenzen und Rückwirkungen auf die Demokratie und auf die Handlungsfähigkeit von Demokratien gehabt. Aber das hat viel dazu beigetragen, dass Reform heute nichts mehr so ist, wo man einfach sagt, das finde ich gut. Ich stimme trotzdem zu. Wir werden im Sinne einer Transformation verändern müssen, wenn wir nicht unbeherrschbaren Disruptionen unterliegen wollen. Deswegen teile ich nicht nur den Optimismus an dieser Stelle, sondern sage, er ist notwendig.
Über Partizipation werden wir noch vielleicht ausführlicher sprechen. Wir haben ja hier zwei Experten mit dem Blick auf Deutschland und dem Blick auf jeweils ein Nachbarland eingeladen, Pascal Ueck und Basil Kerski. Dieser stark positiv besetzte Begriff Reform. Wie ist das eigentlich in Ihren Ländern, in Frankreich, in Polen? Ist der da auch so gut beleumundet?
Ich habe den Verdacht, dass Sie mich hier eingeladen bin, weil ich die Vertreterin eines Landes, die seit 20 Jahren mindestens unfähig ist zu reformieren. Und das ist, also wir haben in 2017 ein junger Präsident voller Tatendrang gewählt, der sein Hauptziel war, Emmanuel Macron, sein Hauptziel war, endlich dieses Land zu reformieren. Und jetzt ist er im zweiten, also ist das zweite Mal, dass er gewählt wird und nichts ist passiert. Es gab erstmal große, also darüber werden wir wahrscheinlich später noch reden, aber große Widerstand, und in Frankreich ist der Widerstand groß und mächtig und lähmt das ganze Land. Dann kam Corona, jetzt ist der Krieg und er hat noch ein paar Jahre und dann ist es Schluss, weil in Frankreich kann man nur zweimal wiedergewählt werden, also in 2027 hat er keine Chancen mehr. Und das Wort Reform war auch in meinem Land sehr, sehr positiv besetzt. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel die Rentenreform in Frankreich sieht, diese Rentenreform ist wirklich ein Symbol, dass die Sache sich verschlechtert für die meisten Leute. Und dass die Franzosen, aber ich glaube die Deutschen auch, und alle wollen auf diese Privilegien nicht verzichten, die man errungen hat in Jahren, wo diese Länder wirtschaftlich sehr gut gingen, wo die Alterspyramide noch richtig war, also viele Leute an der Basis, viele junge Leute, die für weniger alte Leute bezahlt haben. Aber jetzt heißt es verzichten und das ist nicht mehr so prickelnd.
Masikerski, wie ist das in Polen?
Auf dem Weg hierher habe ich mich gefragt, wie kann ich auf diese Frage antworten? Ich habe geahnt, dass sie kommt. Welche Gefühle weckt das Wort Reform bei Bürgerinnen und Bürgern in Polen? Und ich will sehr subjektiv antworten, nicht sehr objektiv. Ich habe den Eindruck, dieser Begriff spielt gar keine Rolle. Natürlich benutzt man in der polnischen Politik auch inflationäre Reformen. Jede Regierung, jede Partei verspricht Reform. Das interessiert niemanden. Ein Grund, ganz banal, ganz entscheidend, diese Gesellschaft ist seit 32 Jahren in einer permanenten Transformation. Veränderung ist etwas, womit Polinnen und Polen kein Problem haben. Also dieses Stereotyp bestätige ich sehr gerne, weil es Anpassung ist. Aber ein anderer Zugang ist viel wichtiger, nämlich die Frage der Souveränität und der Stabilität des Nationalstaates. Hier meine ich natürlich den demokratischen Nationalstaat auf der Grundlage universeller Menschenrechte. Und wenn wir von Souveränität von Nationalstaaten sprechen, meinen wir heute nicht geschlossene Grenzen. Wir meinen damit Verantwortung mit Europa, für Europa, natürlich auch dezentrale Staaten. Ich bin kein antiquierter Nationalist. Hier ist es interessant, sowohl Hardenberg als auch später Bismarck ist es ja nicht gelungen, das wollten die möglicherweise nicht, einen demokratischen, modernen Nationalstaat zu gründen. Interessant ist die polnische Perspektive. Die Polen haben von diesen Reformen profitiert. Sie waren Bürger, sind vergessene Bürger Preußens, aber auch der Bismarckschen Nation. Aber diese Reformen sollten ja auch dienen, einen modernen Nationalstaat zu verändern, in dem diese Polinnen und Polen auch eine Bedeutung haben. Ein ganz interessanter Widerspruch. Aber zurück nochmal zu dem Begriff Reform. Ich glaube, aus der polnischen Perspektive sieht man die Pointe ihrer Rede. Ich glaube, die Deutschen müssen sich im guten Sinne neu erfinden. Neu erfinden als eine offene, demokratische Nation, die ihre kulturellen Wurzeln auch außerhalb der Grenzen Deutschlands hat. Also es ist eine Integration in die Tradition und auch in die Verantwortung der deutschen Geschichte. Aber andererseits sind es Menschen so wie ich mit einem irakischen Vater, der heute in Berlin lebt, und mit einer polnischen Mutter. Wir sind auch ein Teil der Bundesrepublik. Was mich auch sehr beschäftigt ist, ich finde dieses Deutschland großartig. Es ist das beste Deutschland, was wir hatten. Deshalb bin ich immer so betrübt, wenn der Begriff Reform auftaucht, das ist so ein Katalysator zu so einer depressiven Selbstreflexion. Was ich aber sehe, was ich mir sehr wünschen würde, ist die Anerkennung der Tatsache, auch als vielleicht Staatsphilosophie, dass 89 ein tiefer Einschnitt war. Nicht nur für die östlichen Bundesländer, sondern auch vor allem für die alte Bundesrepublik. Ich glaube, was wir nach 89 erlebt haben, ist, nicht nur die Mitte und der Osten sind erfasst worden von Transformation, aber auch der Westen. Deutschland muss sich auch erfinden als eine demokratische Nation nach 89, als auch eine gleichwertige Nation und auch eine Nation, die ihren Wohlstand heute materiell nicht nur dem Bündnis der Aussöhnung mit Frankreich verdankt, ganz wichtig, aber auch mit den östlichen Nachbarstaaten.
Wollen Sie direkt darauf antworten?
Ja, gern. Ich hatte eine Grundthese und an der halte ich auch fest, weil es mein eigenes Leben ist. Ich bin ja so ungefähr so alt wie der Friede nach 45. Der Preis, den die Deutschen dafür bezahlen mussten, dass sie überhaupt wieder von anderen Menschen in die Hand bekommen, war der Verzicht auf dieses Rassanzprinzip. Durchregieren, zentralisieren und Zentralisierung heißt auch große militärische Macht. Ich habe immer gesagt, als meine bürgerlichen Freunde klagten, das Durcheinander an Uni, sagte ich, na, das mag schon sein, aber der nächste Ostfeldzug bleibt in Deggendorf stecken. Gott sei Dank, das ist vorbei, ein für mal alle vorbei. Den Preis muss man bezahlen. Es ist nur jetzt eben, ich hüpfe gleich auf dieses Klimaproblem, dass wir nicht mehr wissen, für welches Territorium wir entscheiden. Die Europäische Union, da weht der Wind genauso selbstverständlich alles, aber wir haben keine Mittel sozusagen demokratisch mitzuwirken, basisdemokratisch. Und das geht auch an Herrn Trittin. Das ist einfach die Frage, wer ist der Souverän dieses Raumes, wenn die Wolken da wehen und es heißer wird, das muss geklärt werden. Die andere Frage, ich bin völlig Ihrer Meinung, Sie haben es ja interessanterweise durch die Beschreibung Ihres Familienhintergrundes gesagt, wir werden leben als das, was wir immer waren. Also ein Historiker blickt lang zurück, 2.000, 3.000 Jahre, und das ist immer ein Transgebiet gewesen. Das ist ja, jeder weiß, das ist sozusagen dieses Bio-Deutsch, das ist ja alles Unfug. Das sind historisch gewachsene Räume, wo unendlich viele Kulturspuren sich amalgamiert haben und im günstigsten Falle sich mit den universalen Menschenrechten verbunden haben. Und das müssen wir jetzt machen. Auch in der Tat, selbst wenn man nur als Zyniker sagen müsste, wer zahlt die Rente, dann bitte macht die Türen auf. Aber, und deshalb, ich wollte jetzt nicht zu sagen, um nicht gleich Krach zu kriegen, macht bei diesem Fördern und Fordern bitte die Forderung auch stärker, dass die, die kommen, bitte dies zur Kenntnis nehmen, wo sie sind. Also diejenigen, die wir zu uns jetzt hoffentlich endlich mit Sitz und Stimme, trotzdem Gezänke um Frau Faesers Beschleunigung beim Pass, hoffentlich noch viel schneller als Teil dieser neuen Nation. Ich scheue das Wort gar nicht, weil es keinen guten Ersatz dafür gibt. Solange man einen Pass kriegt, da steht drin, der Inhaber ist das und das, ist das eben technisch eine Nation. Und ich finde, wenn wir das hinkriegen, sozusagen um diese Drehscheibe Menschenrechte, denn das kommt von Anfang an, das hat mich ja so verblüfft, dass vor 200 Jahren bei Canton C steht alles drin, nur hat es noch nicht geklappt. Aber wenn diese menschenrechtliche Drehscheibe samt dem Abwägen von ökonomischen und klimatologischen Zwängen tatsächlich ernst als Diskurs zwischen uns gemacht wird, dann kann man auch optimistisch sein.
Aber da ist natürlich jetzt etwas angesprochen worden, was ich habe vielleicht auch die Fährte im Moment falsch gelegt, indem ich sagte, blicken wir nach Frankreich, blicken wir nach Polen. Und schon haben wir die Frage, was sind eigentlich die Möglichkeiten einer Nation, Reformen in Gang zu setzen? Und dann heißt es zu Recht, ja, aber der Wind weht über die Grenzen hinweg. Jürgen Trittin hat von Partizipation gesprochen, als einem wesentlichen Element von Reform, auch im Unterschied, sagen wir mal, zu autoritärer Modernisierung, die wir hier mit Friedrich II. Zum Beispiel verbinden. Wer muss alles hineingenommen werden? Wir haben jetzt gerade gesehen, bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh waren 50.000, die vor Ort waren, also ich möchte den CO2-Fußabdruck gar nicht ausrechnen, weil sehr, sehr viele Menschen an Entscheidungen partizipieren wollen und auch sollen. Aber überfordern wir da nicht an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeiten, zu Entscheidungen zu kommen?
Das ist ja genau die Frage, wo ich auch sagen würde, da gibt es einen Unterschied zu den Zeiten von Hardenberg. Wir haben es zu tun mit einer umfassend gewordenen Globalisierung. Globalisierung wird häufig missverstanden als Globalisierung von Märkten, von Finanzmärkten und ähnlichen und Handelsströmen. Aber wenn man genau hinguckt, haben wir Globalisierung von großen Krisen. Wir haben Globalisierung von Kulturen, genauso wie überall in der Welt auf Nintendo gedaddelt wird, gibt es eine globalisierte islamistische Kultur. Und das macht eben auch unser gespanntes Verhältnis. Ich beschreibe die Europäische Union immer so, die bewegt sich so wie so eine Echternacher Springprozession vorweg, zwei Schritte vor und einen zurück. Wir haben fast überall die Mehrheit beschlossen und dann haben wir eingeführt einen Europäischen Rat, wo dann wieder Herr Orban am Zweifel blockieren kann, weil da wird mit Einstimmigkeit noch entschieden. Dieses Neue ist etwas, mit dem wir, glaube ich, wenn wir über Reform reden, umgehen müssen. Ich bin sehr dafür, es weiterzuentwickeln. Ich bin dafür, dass wir durchgehend in die Gemeinschaftsentscheidung kommen. Da wird auch Deutschland mal eine Abstimmung verlieren. Ist in Ordnung, das ist so in der Demokratie. Aber ich glaube, dieses muss man, wenn man über Reform spricht, hinzunehmen. Und da komme ich zu Ihrer Frage hinsichtlich der globalen Probleme. Es gibt, das lernen wir doch gerade, keine nationale Energiesicherheit. Das ist jedenfalls für ein Land, was 70% seines Primärenergiebedarfs importiert, ziemlich gaga. Übrigens, auch für die, die es exportieren, gibt es auch keine Sicherheit, denn wenn ihnen das niemand mehr abnimmt, dann haben sie auch ein Problem. Das heißt, wir haben plötzlich eine Situation, wo wir ganz schmerzhaft merken, dass wir plötzlich den Wegfall unseres Wettbewerbsvorteils von billigem russischem Gas dadurch kompensiert haben, dass wir als Europäer genug Geld haben, den Preis zu bezahlen. Wir haben es den anderen weggekauft. Das zahlen wir jetzt hier mit Gaspreisbremse und die Unternehmen und. Aber das, was sich daraus ergibt, ist doch eigentlich die Erkenntnis, wir haben ein Problem, dass wir diesen Globus insgesamt krisenfester machen müssen, was seinen Energiebedarf angeht. Und wir müssen gleichzeitig dabei ernsthaft daran gehen, die weitere Einlagerung von CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren, zu vermindern, weil wir sonst in Krisen reinstolpern, die wir in Pakistan und so überall sehen. Und das geht nur in einem noch viel schwierigeren Prozess als das, was die deutsche Verfassungsrealität als Konsequenz übrigens aus der Machtübertragung an die Nazis gezogen hat. Das heißt ja, alle Sicherungsmaßnahmen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Aber das führt zu diesem scheinbar schwierigen und komplizierten System, was uns oft vorgehalten worden ist, wo ich inzwischen denke, wenn man mal so in die USA guckt oder auch nach Großbritannien oder nach Spanien, so schlecht ist unser System gar nicht, was die Handlungsfähigkeit angeht. Aber dieses führt dazu, dass wir eben diese zusätzliche Ebene Europas und teilweise auch globalisierter Konsense haben, in denen wir uns wahrscheinlich noch langsamer als in echt danach fortbewegen.
Zum Thema Reform diskutieren Christoph Stölzel, Historiker, kurzzeitiger Berliner Wissenschaftssenator und späterer Hochschulpräsident in Weimar. Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister, heute Mitglied des Deutschen Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen. Basil Kerski, er ist Direktor des Europäischen Zentrums Solidarność in Danzig. Und die französische Publizistin und Korrespondentin in Berlin, Pascal Ueck. Eine Veranstaltung vom 27. November 2022 in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Pascal Ueck, wir haben ebenso einen Hinweis bekommen, unterschiedliche Strukturen, also insbesondere diese sehr starke föderale Struktur in Deutschland. Und da gibt es so, ich sag mal, das Klischee, in Frankreich entscheidet der Präsident alles. Und wenn er dann entschieden hat, sagt die ganze französische Bevölkerung Nein dazu und geht auf die Straße.
Also in jeder Klischee gibt es eine Wahrheit. Und das Wort Reform ist für mich, seit ich in der Schule bin, also es gab zig Bildungsreformen, La Réforme, und die Name ist immer die Name des Ministers, des Bildungsministers. Und kaum hatte man das Wort Reform gesagt, waren alle Studenten und Schüler auf der Straße. Also Reform ist immer für mich mit Demonstration, Lähmung der Züge, also es ist verknüpft mit Krawall. Ja, und nicht etwas Sanftes, Konsens, man redet, wie es mehr in Deutschland ist. Also ich bin immer erstaunt bei dieser Fähigkeit, die Deutschen scheinen zu haben, zu diskutieren. Also die Hartz-IV-Reform und die Schröder-Reform, das Agenda, es gab ein bisschen Demonstration, aber nicht so viel. Also in Frankreich wäre es das Land, wäre ein riesen Aufbruch gewesen. Aber es ist natürlich eine gefährliche Situation, zum Beispiel jetzt für Emmanuel Macron. Also er wird geschuldigt, dass er allein, also Jupiter entscheidet allein im Élysée-Palast. Der hat er hat eine kleine Gruppe von Leuten um ihn herum, die mit ihm diskutieren, und sonst wird es entschieden und mehr oder weniger basta. Und jetzt bei der Wahlkampf für die Wahlen dieses Jahr im Frühjahr hat er versprochen, dass er mehr diskutieren wird mit den Gewerkschaften, mit den Verbänden. Also diese arrogante Haltung ist ihm sehr übel genommen. Und er hat gemerkt, dass es nicht geht. Also das ist doch, man sieht das bei den Wahlergebnissen, dass der Rassemblement National, also die rechtsextremistische Partei, hat jetzt 89 Abgeordnete im Parlament. Und die NUP, also diese Bildung oder diese Konglomerat auf linke Parteien, ist auch sehr repräsentiert. Also Frankreich ist zerrissen zwischen drei Blöcke. Und das hat wahrscheinlich auch zu tun mit diesem Mangel an Konsens, an Diskussion. Aber ich bin immer, wie gesagt, voller Bewunderung auch für dieses deutsche Modell, wo man seit sehr, sehr lange gelernt hat, miteinander zu diskutieren und diese Reform, diese unglaublich große Reform, fast reibungslos über die Bühne gehen, wenn man vergleicht mit Frankreich.
Wie ist das mit Konsensen in der polnischen Gesellschaft?
Ich habe immer den Eindruck, wenn Deutsche, das soll niemanden beleidigen, Richtung Osten blicken, dann denken sie, oh Gott, das ist jetzt ein Blick in vordemokratische Zeiten. Und die Krisen, die man dort erlebt, haben etwas mit Vergangenheit zu tun. Ich glaube, das Gegenteil ist in den letzten Jahren passiert. Ich glaube, man kann als deutscher Nicht-Experte oder deutsche Nicht-Expertin für Mittelosteuropa glaube, die Entwicklung in Polen besser verstehen, wenn man auf die USA schaut. Also das ist der Versuch einer Gesellschaft, die immer pluralistischer wird, in der wir einfach die Chance kriegen, auch verschiedene Identitäten in uns zu haben. Insofern finde ich den deutschen Föderalismus großartig. Also in dieser unheimlichen Pluralisierung in Polen, beschleunigt durch einen großen Transformationserfolg, ist es schon mal ein Erfolg, wenn man 15-20% der Menschen hinter sich hat. Was Kaczyński macht, ist durch Pluralisierung 30-35% und mehr zu erreichen, weil das in einer repräsentativen Demokratie eine unheimliche Macht bedeutet. Schauen wir uns die Bundesrepublik an. Also heute eine Partei mit über 20% gilt ja schon als Volkspartei, aber vor 30 Jahren war das anders. Also es ist der Versuch der Polarisierung, um Macht zu schaffen, um Identitäten zu schaffen über den Pluralismus. Das spezifisch Polnische ist die enorme Bedeutung der katholischen Kirche. Also man muss eins wissen, dieses Polen, was Sie heute kennen, ist ein Ergebnis der Geschichte. Also ein homogener Nationalstaat mit einer absoluten Dominanz der katholischen Kirche. Polen war immer ein multikultureller Staat, ein sehr heterogener Staat, ein schwer zu erfindender Staat. Der Zweite Weltkrieg, der Kommunismus haben diese Homogenität geschaffen. Die Kirche hat ich bin kein Katholik, eine herausragend positive Rolle gespielt in den 70er, 80er Jahren als Asyl, auch für atheistische Oppositionelle. Und die Kirche hat übrigens auch diese friedliche Revolution miterdacht, mitermöglicht. Und dann hat sie einfach den Fehler gemacht, ich banalisiere jetzt nach 90, sie wollte auch die ganze Macht. Jetzt das besondere Bündnis mit dieser einen Partei, die sich konservativ nennt, sie ist aber nicht konservativ, weil sie die Verfassung infrage stellt, das ist eine revolutionäre nationalistische Partei. Das Besondere ist, sie wollen jetzt die Macht, um den gesamten Staat zu kontrollieren mit einer Partei, und sie wollen sozusagen die Kirche schützen. Aber das wird in einem Jahr aufbrechen, also bereiten sich vor. Ich glaube, Polen wird eine sehr aktive, eine auch sehr modernisierende Rolle spielen, weil die Gesellschaft immer noch jung ist, sehr pluralistisch und weil Souveränität, aber auch Wohlstand etwas ist, was diese Nation nie alleine erreichen konnte. Das ist tief verankert in der Kultur.
Christoph Schlözl hat gesagt, Reformer sind dann erfolgreich, wenn viele etwas davon haben. Und bei den großen Fragen, die Sie am Schluss angesprochen haben, sind diese viele eben nicht nur die jetzt lebenden Menschen, sondern die, die vielleicht ganz jung sind oder die erst noch kommen. Wie können wir denn deren Stimme hörbar machen?
Na, das ist immer schwierig. Die Enkel reden ja noch nicht zu uns. Aber ich habe ja versteckt etwas gesagt, was vielleicht gar nicht so gehört wurde. Man muss was davon haben und sei es auch nur ein symbolischer Gewinn. Sie können zum Beispiel an den Brandschen 68er, Post-68er Bewegungen sehen, die ja getragen wurden, jetzt nicht von den armen Leuten, sondern vom gebildeten Mittelstandsbürgertum in den Vorständen. Ich könnte es an vielen Exemplen erzählen. Die hatten eigentlich nur einen symbolischen Gewinn. Eher haben sie einen Verlust gehabt. Rechts leben, links reden. Wenigstens mal links reden. Dann wird daraus vielleicht sogar sozialreformisch auch leben später. So denke ich mir, dass diese Klimageschichte, so simpel das Ganze ist, versteht ja auch jeder. Ist so wie jeder Franzose am Sonntag ein Huhn im Topf. Es ist ganz simpel, wie viel Grad es geht. Wenn man dadurch so einen Schub loskriegt, dass die gegenwärtige Generation schon doch mitdenkt für die Kinder und Enkel. Und ich glaube eben, weil Sie vorher die Thatcherschen sogenannten Reformen genannt haben. Das ist für mich ehrlich gestanden natürlich Etikettenschwindel. Also zurück zum Manchester- und Ellbogen-Ausbeutungskapitalismus des 19. Jahrhunderts, das ist für mich Reaktion. Das hat mit Reform überhaupt nichts zu tun. Aber wir müssen es immer wissen, dass die gleisnerischen Beschwörungen von mehr solchen simplen Profitprinzipien sich auch Reform nennen. Aber wie kann man diese, wo kommt das ist der Mehrwert für mich raus. Ich finde ganz wichtig tatsächlich diese symbolische Ebene. Wenn man an die nicht mehr glaubt und sagt, die EU und das Staaten miteinander ist alles nur Gerangel, so im Bismarckschen Sinne, es geht nur um Interesse, alles andere ist Lüge, dann kann man es gleich aufgeben. Ich glaube schon, dass Reformschübe attraktiv sind. Die sind auch erotisch. Die können, wenn die richtigen Sprecher kommen, kann das tatsächlich auf viele, viele Felder überspringen.
Die Botschaft von Herrn Hardenberg ist, dann Jürgen Trittin gleich, ist also offensichtlich nichts. Es kann so erotisch sein wie Reform, wenn wir sie nur richtig angehen.
Aber ich würde, so wie Christoph Stölz eben Reform in Abgrenzung zu Reaktion definiert hat, ist es dann in der Tat so. Ich bin etwas skeptisch, wenn man versucht, dieser Gewinn von Veränderung. Veränderung, das muss man immer sagen, kennen Gewinner und Verlierer. Man muss auch zu der Ernsthaftigkeit des Verlustes stehen. Wir haben diese Debatte hier beispielsweise um das Ende der Braunkohle etwa. Das ist Veränderung, wo auf der einen Stelle abgebaut und an anderer Stelle aufgebaut wird. Aber ich glaube nicht, dass man das nur mit Symbolik hinbekommt. Ich mache das mal im Kleinen. Mein Wahlkreis umfasst ja nicht nur die schöne Universitätsstadt Göttingen und das katholische Duderstadt, sondern auch das Harzvorland. Das ist überaltert. Und warum findet das trotzdem statt, dass da Menschen über 60 anfangen, ich benutze mein Auto gar nicht mehr? Das machen die nicht nur, weil sie das vernünftig finden, sondern weil es heute da auch eine Technik gibt, wie man damit trotzdem mobil sein kann und einkaufen kann, nämlich E-Bikes. Es ist wirklich faszinierend für mich auch und überraschend gewesen, dass in dieser Region der Verkauf von E-Bikes hochgegangen sind und die Autos zurückgegangen sind. Es gibt es aber auch im Großen. Ich habe 2001 das Gesetz über die erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht. Wenn man da reinguckt, stellt man fest, 2020 wollten wir 20% des Stroms erneuerbar erzeugen. Warum konnte es passieren, dass wir diese Zahl 20% schon 2012 erreicht haben und jetzt bei fast 50% sind, obwohl wir danach 16 Jahre Regierung hatten, die dieses Gesetz überhaupt nicht mochten und viel dafür getan haben, es zu beschädigen. Das hatte damit zu tun, dass Menschen davon einen Vorteil haben. Es gibt Regionen in diesem Land, im Emsland, in Ostfriesland, da kriegen sie eine Bürgerinitiative, wenn der Windpark nicht kommt. Bei mir in Göttingen ist das andersrum. Da ist dieser Vorteil noch nicht angekommen, in einzelnen Orten ja, aber da, wo es ist. 50% der Stromerzeugung in einem hochindustrialisierten Land, also doppelt so viel wie versprochen 2020, das hat was damit zu tun, dass Menschen davon sehr handfest und richtig profitiert haben und nicht nur symbolisch.
Pascal Ueck, wenn wir auf einen Punkt schauen, der in den letzten Wochen und Monaten immer wieder nach vorne gebracht wird, zum Beispiel von jungen Menschen, da hören wir den Satz, Zeit schlägt Demokratie, wir haben keine Zeit mehr. Wo finden Sie die deutsche Entscheidungsfindung zu behäbig?
Ja, der Konsens ist was Wunderbares und diese Fähigkeit zum Beispiel, dass es in diesem Land diese drei Parteien zusammen regieren. Und man hat nach langen Stunden des Miteinander Rangeln und Sprechen einen Koalitionsvertrag und jetzt läuft es. Das ist in Frankreich, ich weiß nicht in Polen, aber in Frankreich unvorstellbar. Und jedes Mal bin ich voller Bewunderung, aber was man hört in diesem Land ist nur meckern, pessimistisch sein, also überhaupt keine Stolz oder keine Zufriedenheit über die, ja, diese demokratische Prouess, also was man hier schafft. Und das ist also diese Föderalismus und diese Fähigkeit, miteinander zu reden und dann nach lange Reden einen Kompromiss zu finden, ist sehr, sehr gut. Aber in eine drängelnde Situation wie zum Beispiel das Klima geht das zu langsam. Also man hat es gesehen während der Pandemie, während in Deutschland Flickenteppich und nochmal eine Diskussion und nochmal eine Videokonferenz und immer noch keine Regel für das ganze Land, hatte Emmanuel Macron innerhalb von 2 Tagen die ganze Franzosen eingesperrt. Am 17. März konnte man nicht mehr rausgehen, man brauchte ein Papier und nur 1 Kilometer vor dem Haus für eine Stunde. Das war jetzt für einen guten Zweck, aber man könnte auch für einen bösen Zweck die Leute einsperren. So eine Mischung zwischen diese zwei Modellen wäre gut, aber wenn man schnell agieren muss, ist natürlich das deutsche Modell nicht ideal. Und ich habe immer Magenschmerzen, wenn ich sehe diese sehr junge Leute, die Kartoffelbrei oder Tomatensoßen gegenüber Van Gogh oder ein Gemälde in ein Museum. Es ist unerträglich zu gucken und man möchte die am liebsten ohrfeigen, diese Jugendliche. Auf die andere Seite verstehe ich absolut die Ungeduld, die Wut. Also gucken Sie hier, auf dem Podium sind wir alle, ich weiß nicht bei Ihnen, aber mindestens über 50. In dem Knapp. Saal ist das, es gibt kein Jugendlicher hier und wir diskutieren und hören zu und überlegen.
Wir sind die Mehrheit, so ist es.
Ja.
Mehrheit ist Mehrheit in der Demokratie.
Wir sollen ja 200 Jahre repräsentieren.
Ich finde übrigens, dass diese Frage der Nichtentscheidungsfähigkeit der Demokratie und der deutschen Demokratie gerade eine ganz große Feuerprobe bestanden hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Putin nicht geglaubt hat, dass es diese einheitliche Antwort der europäischen Demokratien zusammen mit auch überraschenden Bündnispartnern von Singapur bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die nicht demokratisch sind, dass es das Durchhalten gegeben hat, was harte Sanktionen angeht. Und ich glaube auch nicht, dass er sich ernsthaft vorgestellt, und übrigens die Chinesen, von denen weiß man, dass die sehr beeindruckt davon sind, mit welcher Geschwindigkeit es dieser Regierung gelungen ist, im Konsens mit der Opposition Geld aufzutreiben für dringend notwendige Rüstungsbedarf, gemeinsam mit 2/3 Mehrheit beschlossen, wie es gelungen ist, entgegen aller Prognosen, auch der eigenen, die Gasspeicher in kürzester Zeit so aufzufüllen. Also offensichtlich ist die Demokratie und die Partizipation nicht so unflexibel, dass sie nicht Krisen meistern können. Und wenn ich mir dann andere Gegenbeispiele anschaue, heute gerade, das waren die Chinesen stolz, dass sie mit Covid so gut fertig geworden sind. Und jetzt zeigt sich, ihr autoritärer Umgang mit dieser Pandemie hat ihnen die schlechtesten Wachstumsraten in ganz Asien eingebracht. Und inzwischen steht die chinesische Bevölkerung, die noch vor einem Jahr in Umfragen die eigene Regierung besser eingeschätzt hat als in Deutschland, in den USA, da gibt es Umfragen, das hat mich persönlich damals sehr erschreckt, steht die eigene Bevölkerung auf, weil sie diesen Kurs nicht mehr mitmachen will. Und da ist der Unterschied nämlich zur Demokratie. Die Demokratie kann Fehler korrigieren, die Autokratie kann sich dann nur noch selber abschaffen.
Und Christoph Stölzl, Sie haben das ja geschildert, dass im Grunde genommen sehr viele Konsensreformen in den 50er Jahren umgesetzt wurden, an die wir zunächst einmal nicht denken.
Also revolutionär. Die Bundesrepublik hatte diese Fassade von alten Männern und schlagenden Verbindungsmenschen mit einem Schmiss im Gesicht. Aber die Dynamik, die wirklich da los war, dieses Binnen war unglaublich, 11,5 Millionen aus dem Osten kommende Flüchtlinge. Es ist eine absolut neue Gesellschaft entstanden, komplett ohne Aristokratie, spielt überhaupt keine Rolle, also im Grünen Blatt oder sonst wo. Das ist doch eine spannende Geschichte. Ich finde, die 50s sind sehr, sehr spannend. Und es gibt, um viel gleich doch was Emotionales sagen, ob Sie in der Antike die ganze Auseinandersetzung in alten Griechenland zwischen Tyrannis und Demokratie oder bis ins 19., 20., es gibt keinen Ersatz. Es tut mir leid, es gibt keinen Ersatz. Es gibt keinen Benefit von einsamen Entscheidungen. Ja. Und ich finde in Deutschland zum Beispiel, Herr Zettin wird sich erinnern, was kein Mensch mehr weiß, die ungeheure Massenmobilisierung gegen die Notstandsgesetze, die gar nicht als Diktaturansage gemeint waren, aber das tiefe Misstrauen von den Gewerkschaften bis zu den liberalen Bürgerlichen gegen jede Idee, wir machen jetzt Zack-Zack-Politik. Das ist in uns drin, tief drin. Und ich muss sagen, wenn es eben 100-mal dauert und noch eine Sitzung, noch eine Nachtsitzung, kann man sagen, die armen Menschen, die Politik machen. Aber am Schluss kommt was raus, was dann auch trägt. Und es hat nie versagt. Das gefällt mir nicht an diesen ganzen Panik-Klima-Geschichten. Jetzt muss sofort was passieren und Rechte sind was so blöd das klingen mag. Aber das bürgerliche Recht, was Straßenverkehrsordnung etc., das ist auch wichtig. Die Demokratie und der Rechtsstaat sind so stark wie diese selbst scheinbaren kleinen Glieder. Morgen kommen die anderen, wollen was anderes und schmeißen Kartoffelbrei für Ziele, die wir überhaupt nicht mögen. Das muss ich schon sagen. Die Sympathie zu bestimmten Zielen entbindet nicht von der Einhaltung der Verfassung und des Rechtsstaats.
Jürgen Trittin würde ich gerne fragen, als den ersten grünen Umweltminister ab 1998 das Stichwort ganz großer Wurf oder Verzettelung. Wir erinnern den ersten Atomausstieg. Wir erinnern auch die Einführung des Dosenpfandes. Und jetzt, 20 Jahre später, gibt es weitere Schritte in dieser Richtung. Wie viel großer Wurf muss sein und wie viel Detailtiefe?
Ich glaube, das, was wir damals hinbekommen haben unter diesem Stichwort Energiewende, wozu immer gehörte, aus dem einen auszusteigen und das andere einzusteigen, Aufbau und Abbau, das ist das Grundprinzip an dieser Stelle. Das hat sich über die Zeit hin bewährt. Wir haben in anderen Bereichen uns oft sehr schwer getan, mit dem Versuch, Einzelfallregulierungen zu machen. Ich persönlich sage jetzt mal was so zu den aktuellen Entlastungsdiskussionen. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, in Deutschland einfach einen Pro-Kopf-Betrag auszuzahlen. Hätte auch Leute getroffen wie mich, die es nicht nötig haben. Aber die jetzigen Regelungen haben dieses Prinzip nicht durchbrochen, aber haben es schwieriger gemacht und damit die Akzeptanz für die Notwendigkeit verringert. Und ich bin ziemlich sicher, am Ende sind sie auch teurer.
Zu meiner Person, ich komme aus dieser sehr technokratischen Ecke. Ja, ich habe an der Freien Universität Politikwissenschaften studiert und wir haben immer geglaubt, man kann politische Probleme systematisch lösen. Mittlerweile bin ich zu alt dafür und man muss unterscheiden zwischen täglichem Management, ein Unternehmen, ein Staat, eine Familie. Wir reagieren doch jeden Tag flexibel auf Veränderungen. Wir haben ja jeden Tag Veränderungen. Ich glaube, wir verwechseln oft in der deutschen Debatte dieses Kleinteilige, was wir machen müssen, was natürlich immer schwierig ist in einer Demokratie. Wir in Deutschland, jetzt sage ich wir in Deutschland, aber das gefällt mir hier, flüchten in diese Einzelfragen vor diesen großen Fragen. Was für eine politische Gemeinschaft sind wir? Wer sind wir? Also ich kann Ihnen nur sagen, Deutschland ist eine unheimlich erfolgreiche Gesellschaft, ja. Ist eine Wohlstandsgesellschaft. Also wenn Sie Angst haben vor den Problemen der Welt, was sollen die anderen sagen? Die haben nicht so große Ressourcen. Und ich sage das nicht als Vorwurf, weil das eine Ressource ist. Dieses Deutschland, das ja einen schlimmen Weg gegangen ist, diese 200 Jahre. Ich glaube, da sehen Sie, was Reform ist. Reform heißt auch immer wieder Versagen. Reform heißt enormes Risiko. Was wir daraus lernen, ist, wir brauchen sehr breite Visionen. Damit meine ich jetzt keine autoritären Utopien. Auch Demokratien brauchen Visionen. Und ich glaube, unsere Demokratien haben nicht diese Visionen. Die einzige Vision, die ich im EU-Raum jetzt sehe, ist jetzt dieser neue Nationalismus. Aber ist doch lächerlich. Noch ein letzter Satz. Ich glaube, in allen Ländern haben wir zwei Probleme. Erstens, wir sind unzufrieden mit den Politikerinnen und Politikern. Das ist jetzt nicht populistisch gemeint. Also wir sehen, dass die professionelle Politik große Angst hat vor Seiteneinsteigerinnen und Einsteigern. Dabei spüren wir alle, wir haben in all unseren Gesellschaften ein enormes Potenzial, unsere Demokratie neu zu erfinden. Als Politikwissenschaftler kann ich sagen, seit Jahren führen wir eine Debatte, hat eine Bürgerin, ein Bürger nur eine Stimme? Sollten wir nicht, ich weiß, es ist kompliziert beim Auszählen, nicht sagen, ein Mensch hat zum Beispiel in einer Demokratie 100 Stimmen und vergibt sie. 30 an eine grüne Partei, 20 an eine konservative. Das ist eine Debatte, die wird professionell seit Jahren durchgespielt. Sie findet keine Umsetzung statt, weil möglicherweise die Neugier fehlt, die Eliten zu sehr abgeschlossen sind.
Sie haben uns jetzt alle einen Floh ins Ohr gesetzt mit den 100 Stimmen. Ich war bei der Auszählung der letzten Wahl in Berlin dabei. Berlin. Ich sage Ihnen, das würde schwierig werden.
Es reichen schon 5. Ja.
Ganz zum Schluss, Christoph Stölzel, Sie sind ein Mann, der ins Gelingen verliebt ist. Über welche ganz konkreten Schlagzeilen der nächsten Monate zum Thema Reform würden Sie sich wirklich freuen?
Also Klima ist eine lange, lange, lange zähe Geschichte. Ich würde mich schon freuen, wenn sich nicht alle wieder furchtbar verstreiten würden. Das ist schon, aber das ist keine Schlagzeile. Ich glaube wirklich, dass diese Frage der Neudefinition der Nation, und ich halte an dem alten Begriff fest, das ist so, solange den Pass das da drin steht, das ist eine Nation. Eine Nation sind Menschen, die gemeinschaftlich was machen. Ob ihre Urgroßväter da schon waren oder ob sie gerade gekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn tatsächlich dieser Streit jetzt wieder kommt, um diese Beschleunigung von Einbürgerung, das anders wirklich in einer großen, sozusagen staatsgeschichtsphilosophischen Weise angepackt würde. muss anders werden. Es muss anders werden, aber auch, und das sage ich ganz deutlich, es kann nicht sein, dass wir sozusagen die Migration laufen lassen und sagen, der Sozialstaat regelt das schon irgendwie. Das kann er gar nicht. Der kann sozusagen Hansaplast drauf machen, aber diejenigen, die kommen, müssen auch sozusagen die Freude, die Lust, das Vergnügen, sozusagen jemand anderer zu werden. Das ist ja immer so. Du gehst wohin und wirst jemand anderer. Das ist so. Und wenn wir das hinkriegten, dass sozusagen mit einem gemeinschaftlichen Kraftaufwendung man sagt, wir definieren dieses Deutschland neu. Das heißt wahrscheinlich immer noch Deutschland, warum denn nicht? Ein Binnen-Commonwealth in Deutschland, der, wie Sie mit Recht gesagt haben, die ganzen Talente, die Erfahrungen, die Erinnerungen der Menschen, die hier kommen, mit aufnimmt, denen aber auch die Pflicht auflädt, verdammt nochmal, liefert ab, was ihr da mitgebracht habt und schaut euch an, wer wir sind. Man muss tatsächlich doch eine neue Gemeinschaft erfinden, die Rechte und Pflichten endlich so verteilt, dass sie dort ankommen, wo sie am besten erfüllt werden können.
Und wie das in einer konkreten Schlagzeile Platz finden soll, darüber müssen sich Zeitungsredakteure Gedanken machen. Das war das Gespräch zum Thema Reform aus der Schinkelkirche Neu-Hardenberg mit Pascal Ück, Basil Kerski, Jürgen Trittin und Christoph Stölzel. Und Ihnen danke ich allen für Ihre Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.